herzlich willkommen zum Z-Media-Podcast zu den Covid-19-Impfungen. Wir haben in dieser Podcast-Serie schon viel gehört zu den mRNA-Impfstoffen. Es sind Bestandteile verwendet worden, die für die Anwendung an Menschen nicht getestet und nicht zugelassen sind. Die künstlichen Spike-Proteine, die durch den Impfstoff gebildet werden und die Lipid-Nanopartikel schädigen den Körper. Das ist mehrfach wissenschaftlich belegt. Im Podcast 3 haben wir auch erfahren, dass die Zulassungsbehörden wie Swissmedic von Anfang an gewusst haben, dass es Sicherheitsbedenken gibt, dass zum Beispiel in Rattenstudien festgestellt worden ist, dass die Impfstoffe eine Gefahr darstellen für Schwangere. Das hat Swissmedic aber überhaupt nicht interessiert. Ein Warnhinweis, wie das von einem Expertengremium dringend empfohlen worden ist nicht ergangen. Bis heute, im April 2023 nicht. Je länger die mRNA-Impfstoffe von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt untersucht werden, desto mehr Horror kommt führen. Und jetzt gibt es wieder eine Hiobsbotschaft. Der amerikanische Wissenschaftler Kevin McKernan, ein Spezialist für Sequenzierungstechnologie, hat nachweisen, dass die mRNA-Impfstoffe mit bakteriellen Komponenten und mit Spike-DNA verunreinigt sind. Der Dr. Michael Palmer hat die Ergebnisse in einem Paper veröffentlicht, wo Sie in der Rubrik «Die Daten finden». In diesem Podcast erklärt er, was die Ergebnisse genau bedeuten, aber zuerst, wer der Kevin McKernan ist.
Kevin McKernan ist ein Molekularbiologe aus den Vereinigten Staaten und er ist ein Pionier bei der Entwicklung von DNA-Sequenziermethoden. Er war bereits bei dem Human Genome Projekt dabei, was im Jahr 2000 zur ersten Veröffentlichung der kompletten DNA-Sequenz des Menschen geführt hat. Und in den Jahren danach hat er fleißig daran gearbeitet, diese Methoden zur Sequenzierung von DNA weiterzuentwickeln und zu optimieren. Und inzwischen ist es also möglich geworden, durch seine Anstrengungen und die einiger anderer Pioniere, dass man die komplette Sequenz des menschlichen Genoms innerhalb von Tagen oder sogar Stunden bestimmen kann. Und es wird also damit möglich, dass man für individuelle Patienten nicht nur eine Genomsequenz erstellt, sondern viele solche Sequenzen. Und das ist zum Beispiel interessant bei der Erforschung von Krebs, weil Krebszellen eine genetische Abweichung vom normalen menschlichen Genom haben. Und wenn man die im Detail an einzelnen Zellen, an Zellklonen charakterisieren kann, dann kann das eine ganze Menge nützliche Informationen bieten. Inzwischen ist Kevin McKernan der wissenschaftliche Direktor eines Unternehmens namens Medical Genomics und die haben es sich zum Ziel gesetzt, die Genome von medizinischen Pflanzen, zum Beispiel Cannabis, zu charakterisieren und möglicherweise zu optimieren. Also er weiß ganz genau, wie man mit DNA arbeitet, DNA-Sequenzen bestimmt und so weiter. Das ist ein bestens ausgewiesener Mann.
Der Kevin McKernan hat sich Proben von mRNA-Impfstoff aus mehreren Chargen besorgt und die untersucht. Was hat er genau damit gemacht?
Also er hat zunächst ganz einfach mal die Lipide von den Nukleinsäuren getrennt. Ja, also diese ganzen mRNA-Vakzine, sowohl die von Pfizer als auch von Moderna, sollen bestehen im Wesentlichen aus mRNA-Molekülen, die in Lipidhüllen eingepackt sind. Und diese Lipidhüllen sollen die RNA beschützen, so dass sie nicht vorzeitig kaputt geht nach der Injektion in den menschlichen Körper. Und außerdem sollen es diese Lipidhüllen der mRNA erleichtern, in unsere Zellen aufgenommen zu werden, so dass unsere Zellen dann eben anfangen, das Spike-Protein zu produzieren. Gut. Also man kann diese Lipide ganz einfach mit organischen Lösungsmitteln, Alkohol und so weiter auflösen und dann die RNA und die DNA, wie sich herausstellt, in diesem Fall aus der wässrigen Restlösung zurückgewinnen. Das hat er gemacht, hat also zunächst einfach die Nukleinsäuren isoliert und er hat sie dann sequenziert. Und dabei hat er gefunden, dass er nicht nur die Sequenz der RNA für das Spike-Protein gefunden hat, sondern außerdem auch noch eine ganze Menge anderer Sequenzen. Und wie sich herausstellt, waren das die DNA-Sequenzen, die Sequenzen von den DNA-Molekülen, die Pfizer und Moderna bei der Produktion dieser mRNA-Impfstoffe eingesetzt haben. Also das stellte sich dann schon relativ früh heraus, dass da sowohl DNA als auch RNA drin enthalten waren. Das war so sein erster Befund. Und er hat dann hinterher die DNA genauer charakterisiert. Und zwar hat er gefunden, erstens, dass diese DNA noch funktionell völlig intakt war. Ich denke, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie die mRNA produziert wird mit Hilfe von DNA. Also diese DNA-Moleküle, die bei der Produktion von mRNA zum Einsatz kommen, die waren noch komplett intakt, biologisch aktiv. Und außerdem hat er die Mengen von dieser DNA quantifiziert. Und dabei gab es doch einige Überraschungen.
Wie kommt die DNA in die Impfstoffe hinein?
Die DNA kommt in die RNA, das ergibt sich aus dem Produktionsprozess. Und zwar wird die mRNA technisch hergestellt auf eine Art und Weise, die die Natur nachahmt. In der Natur ist es so, dass RNA immer anhand einer DNA-Vorlage kopiert wird. Das passiert sowohl in Bakterienzellen als auch in unseren eigenen Körperzellen auf diese Weise. Die DNA wird von einer sogenannten RNA-Polymerase abgelesen. Das ist ein Proteinenzym, was eine strategische Stelle auf der DNA bindet und dann eben anfängt, die Gensequenz der DNA abzulesen und in eine RNA-Kopie umzuschreiben, zu transkribieren. In der technischen Produktion von mRNA-Vakzinen macht man das auch so. Man besorgt sich eine DNA-Vorlage und lässt die dann von einer RNA-Polymerase in diese gewünschte mRNA umschreiben. Diese DNA kommt aus Bakterienzellen. Man macht sich hier die sogenannten Plasmide zunutze oder ein sogenanntes Plasmid. Plasmide sind ringförmige DNA-Moleküle, die sich in Bakterienzellen selbstständig vermehren können. Also bei der Teilung von Bakterienzellen werden sie üblicherweise an beide Tochterzellen weitergegeben. Es gibt eine gewisse geringe Wahrscheinlichkeit, dass bei der Teilung die Plasmide verloren gehen aus einer oder beiden Tochterzellen. Das kann man aber unterdrücken, indem man diesem Plasmid ein Antibiotikaresistenzgen verpasst. Und dieses Antibiotikaresistenzgen wird dann die Bakterienzellen resistent machen gegen das betreffende Antibiotikum. Wenn man also die Bakterienzellen wachsen lässt in der Gegenwart dieses Antibiotikums, dann kann man sicherstellen, dass nur solche Bakterienzellen überleben, die tatsächlich das Plasmid behalten haben. Auf diese Weise kann man also die Bakterienzellen leicht vermehren in beliebigen Maßstab und sich dann beliebige Mengen DNA aus diesen Bakterienzellen reinigen. Die werden dann im Produktionsprozess eingesetzt als Vorlagen für die mRNA. Nun müsste man eigentlich die DNA beseitigen, bevor man die mRNA in die Lipidhüllen einpackt. Und bei diesem Reinigungsprozess scheint es gehapert zu haben.
Was ist da schiefgelaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Reinigung soll so passieren, dass man zunächst die DNA in kleine Teilchen zerhackt mit einem weiteren Enzym, einer sogenannten DNase. Also das Plasmidmolekül hat so ungefähr 7.000 bis 8.000 einzelne Nukleotide, einzelne Basen, wie man auch sagt. Und die sollten dann zunächst in kleine Stücken zerschnitten werden, von einigen Dutzend höchstens von Basen. Und dann könnte man nachher die intakt gebliebene, immer noch sehr große mRNA von diesen kleinen DNA-Fragmenten trennen, zum Beispiel durch Filtration oder durch ähnliche Trennungsverfahren. Und warum genau die DNA-Behandlung nicht vernünftig funktioniert hat oder auch zum Teil vielleicht die Abtrennung der Fragmente nicht genau funktioniert hat, das ist zurzeit noch nicht bekannt. Und in manchen der Proben, da sieht das fast so aus, als hätte man das noch nicht einmal versucht, weil der DNA-Gehalt wirklich so hoch ist in diesen Proben, dass man davon ausgehen muss, dass der Reinigungsschritt entweder völlig versagt hat oder eben gar nicht erst versucht wurde. Und man kann sich inzwischen alles Mögliche vorstellen bei der generellen Schludrigkeit und Schlampigkeit, die anscheinend die gesamte Entwicklung und Produktion dieser Impfstoffe charakterisiert.
Die Frage, die man sich jetzt stellt, ist, wie viel DNA tatsächlich in der Impfstoff drinnen ist, wo dort nicht reingehört. Was hat der Kevin McKernan für eine Methode angewendet, um das herauszufinden?
Okay, er hat hier quantitative PCR eingesetzt. Sie wissen vielleicht, dass bei der PCR eine Reaktion in mehreren Zyklen wiederholt wird und in jeder Reaktion, in jedem Reaktionszyklus kann im Prinzip ein beliebig gewähltes Stück, Segment der DNA, die in der Probe enthalten ist, verdoppelt werden. Und wenn man also eine unbekannte Menge von DNA in einer Probe hat, dann kann man einfach eine PCR laufen lassen über eine ausreichende Anzahl von Zyklen. Und dann braucht man einfach nur noch zu gucken, wie viele Zyklen waren denn notwendig, um die unbekannte Menge von DNA bis zu einer bestimmten Nachweisgrenze zu vervielfältigen. Dann kann man also aus der Zahl der Zyklen zurückrechnen auf die ursprünglich vorhandene Menge von DNA. Jetzt kann man diese Methode auch adaptieren, um RNA nachzuweisen. Also PCR im eigentlichen Sinne vervielfältigt immer nur DNA. Man kann aber einen Schritt vorschalten. Man kann die RNA in der Probe 1:1 in DNA umkopieren. Das nennt sich Reverse Transkribieren. Und dann kann man eben sowohl die DNA als auch die RNA erfassen mit der PCR. Und wenn man beides im Vergleich tut, also man führt die PCR einmal so durch, dass nur DNA nachgewiesen wird und einmal so, dass sowohl DNA als auch RNA nachgewiesen werden, dann kann man aus dem Vergleich abschätzen, wie viel von der ursprünglich vorhandenen Nukleinsäure dann DNA gewesen sein muss. Das ist nicht 100% akkurat, es gibt einen gewissen Fehlerbereich hier, aber Kevin McKernans Beurteilung ist, dass in der schmutzigsten Probe, die von Pfizer kam, zwischen 20% und 35% der gesamten Nukleinsäuren tatsächlich DNA waren. Das ist wirklich ein erstaunlich hoher Wert. Besonders wenn man ihn vergleicht mit dem von der EMA, der European Medicines Agency, als akzeptabel erachteten Grenzwert. Und das ist nämlich nur ein 1/3000. Also das bedeutet, wenn wir sagen, wir haben ungefähr ein Drittel DNA in dieser einen Probe und es sollte nur ein 1/3000 sein, bedeutet das, dass dieser Grenzwert um das 1000-fache überschritten wurde.
Es sind sowohl ältere Impfstoffe, die schon etwa 2 Jahre alt sind, als auch neuere Impfstoffe untersucht worden. Wie sehen die Ergebnisse aus und gibt es Unterschiede zwischen den älteren und den neueren Impfstoffen?
Also er hat 3 Proben von neueren bivalenten Vakzinen untersucht. 2 davon waren von Moderna, 1 von Pfizer. Und in allen 3 war wohl der DNA-Gehalt sehr hoch. In der einen älteren Probe von Pfizer, 2 Jahre alt, wie Sie sagen, da war der DNA-Gehalt in Anführungszeichen nur 1,5% der gesamten Nukleinsäuremenge. Das liegt aber dann immer noch um einen Faktor von 50 über dem von der EMA akzeptierten Grenzwert. Also in allen Proben war die DNA exzessiv vorhanden und interessanterweise in den neueren Impfstoffen war die DNA-Kontamination sogar sehr viel schwerwiegender als in den älteren Chargen. Das ist ja dann doch erstaunlich. Man sollte ja eigentlich erwarten, dass mit der Zeit das Produktionsverfahren besser wird oder zumindest nicht schlechter. Aber es ist anscheinend hier schlechter geworden. Ob das nun Absicht war oder nicht, ist schwer zu beurteilen. Aber dass das tatsächlich überhaupt möglich war, dass da keinerlei Qualitätskontrolle beim Hersteller oder bei den Aufsichtsbehörden oder bei wem sonst noch dahinter gekommen ist, dass das jetzt so lange gedauert hat, bis ein einzelner Forscher mit Eigeninitiative das in seinem eigenen Labor zu Hause macht und das nachweist, das ist ja doch erstaunlich bei der sehr, sehr weit verbreiteten Verwendung, Anwendung dieser mRNA-Impfstoffe.
Der Anteil von verunreinigter DNA ist also bis zu 1000-mal höher, als es der Grenzwert vorgibt. Ein weiteres Experiment, das gemacht worden ist, hat die Frage beantworten, ob die DNA, die gefunden worden ist, intakt ist oder nicht. Der Michael Palmer erklärt, wie der Prozess funktioniert und was dabei rausgekommen ist.
Ja, ich hatte schon erwähnt, dass ein Plasmid, um sich in Bakterienzellen halten zu können, ein Antibiotikaresistenzgen hat. Und außerdem hat es auch noch einen sogenannten Replikationsursprung. Also das ist eine Erkennungssequenz auf der DNA. die von der Zelle erkannt wird und dann dazu führt, dass dieses Plasmid halt verdoppelt wird in die Zellen. Ja, ich meine, wenn die Zelle sich teilen möchte, dann müssen vorher alle DNA-Moleküle verdoppelt werden und das passiert auch mit diesem Plasmid. Also wir haben hier das Antibiotikaresistenzgen, wir haben einen Replikationsursprung und wir haben außerdem auch noch das Gen für das Spike-Protein in diesem rekombinanten Plasmid. Wenn man ein solches Plasmid nimmt und dieses Plasmid ist in seiner intakten Ringform, dann kann man das mit Bakterienzellen, die man entsprechend vorbehandelt hat, zusammenbringen. Bakterienzellen, zumindest einige von ihnen, werden das Plasmid dann aufnehmen. Man kann dann diese Mischung aus Bakterienzellen und DNA einfach auf ein Nährmedium aufstreichen, auf eine Agarplatte. Und in diesem Nährmedium ist dann auch das Antibiotikum enthalten und es werden also jetzt nur die Bakterienzellen wachsen können, die das Plasmid aufgenommen haben und damit auch die Antibiotikaresistenz erworben haben. Und wenn man also bakterielles Wachstum auf diesen Nährmedien sieht, dann ist das eigentlich schon ein Beleg dafür, dass zumindest der Replikationsursprung und auch die Antibiotikaresistenz vorhanden sind. Also zumindest dieses einfache Experiment beantwortet schon diese Frage. Kevin McKernan hat dann noch den nächsten Schritt gemacht, hat diese Plasmid-DNA aus den Bakterienzellen wieder isoliert und sequenziert und hat dabei eben gefunden, dass tatsächlich das gesamte Plasmid anscheinend vorhanden war, also nicht nur der Replikationsursprung und die Antibiotikaresistenz, sondern eben auch noch das komplette Gen für das Spike-Protein. Also wie gesagt, relativ großes Plasmid, 7.000 bis 8.000 Basen oder Nukleotide. Und das klappte mit allen drei kürzlich erst zugelassenen bivalenten Impfstoffen, sowohl von den zwei von Moderna als auch dem einen von Pfizer. Er hat für diese ältere Probe von Pfizer dieses Experiment nicht berichtet. Ich weiß nicht, ob er das versucht hat und es nicht geklappt hat oder ob er das einfach gar nicht erst gemacht hat. Das ist in diesem Bericht nicht angegeben. Aber zumindest bei dreien von diesen vier Impfstoffproben wurde nachgewiesen, dass sie intakte Plasmid-DNA enthalten.
Hatte die Untersuchungen nicht schon viel vorher von der Arzneimittelbehörde, wie zum Beispiel der Swissmedic oder der EMA in Deutschland, sollen durchgeführt werden?
Ja, das kann man so sagen. Ich denke, sie hätten auch hauptsächlich von den Herstellern schon durchgeführt werden müssen und eben adäquat dokumentiert werden müssen. Man sieht bei der EMA, dass da einige Leute etwas Bauchgrimmen hatten, weil Pfizer und Moderna ihnen keine kompletten Daten geliefert haben zu dieser Frage, wie viel DNA ist denn da drin und wie robust ist das Verfahren zur Entfernung von DNA. Aber dabei blieb es, also die EMA hat weder die Hersteller verdonnert, diese Daten nachzureichen, noch hat sie selbst irgendwelche Labors beauftragt, diese Versuche durchzuführen, die an sich ja nicht schwierig sind. Also sie könnten im Grunde an jeder Universität ein Labor finden oder mehrere Labors finden, die alle Schritte der Experimente von Kevin McKernan auch hätte durchführen können. Ja, das ist keine besonders fortgeschrittene Wissenschaft. Ich meine, Kevin hat sich ja natürlich sehr verdient gemacht mit diesen Versuchen, aber ich bin sicher, er würde uns zustimmen, dass dieses nicht die schwierigsten Experimente sind, die er jemals durchgeführt hat, sondern eher sind auf der einfachen Seite. Das sind einfache Experimente für einen Mann mit seiner Expertise.
Warum ist das nicht gemacht worden? Wie kann man das erklären?
Ist es eigentlich nur ein weiteres Beispiel für die systematische kriminelle Nachlässigkeit im freundlichsten Fall, die man überall bei diesen Behörden zu sehen bekommen hat? Und offenbar ist diesen Behörden da die Pistole auf die Brust gesetzt worden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und andererseits muss ihnen auch versichert worden sein, dass sie keine Konsequenzen zu fürchten haben. Ich meine, man sieht ja, dass die vielen Klagen, die inzwischen eingereicht worden sind gegen die EMA, zum Beispiel von Renate Holzeisen aus Italien oder gegen die Swissmedic von Philipp Krosig aus der Schweiz, dass diese Klagen einfach liegen gelassen werden. Die kommen gar nicht zur Verhandlung. Die Staatsanwaltschaften tun nichts. Ja, und ich denke, dass die Behörden und auch die Hersteller entsprechende Zusicherungen bekommen haben. Sie werden damit durchkommen. Sie werden mit der systematischen Vernachlässigung ihrer Pflichten durchkommen. Es wird ihnen nichts passieren. Anders kann man sich das kaum erklären.
Die neuen, sehr alarmierenden Untersuchungsergebnisse sind insofern verheerend, weil sie natürlich Konsequenzen haben. Es ergänzen sich maximale Risiken daraus. Was können die Folgen davon sein?
Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Die erste Konsequenz, die einem einfällt, hat damit zu tun, dass DNA sehr viel stabiler ist als RNA. Ja, die mRNA-Moleküle an sich sollen eigentlich eine Lebensdauer von höchstens ein paar Tagen haben. Sie sollten also innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen komplett abgebaut sein. Und es sollte dann eben dementsprechend auch in vivo kein Spike-Protein mehr gebildet werden. Inzwischen wissen wir aber aus vielen Studien, zum Beispiel von Arne Burkhardt, aber auch in mehreren Literaturstudien zum Nachweis von Spike-Protein, zum Nachweis von Nukleinsäuren, die dieses Spike-Protein kodieren, dass über Wochen und Monate Spike-Protein im Körper von Geimpften nachweisbar ist. Und das war bisher eigentlich immer recht schwer zu verstehen, weil alle vorhergehenden experimentellen Resultate einem wirklich den Schluss nahelegen, dass tatsächlich die Expression von Spike-Protein im Körper nur kurze Zeit andauern sollte. Wenn aber tatsächlich in diesen Impfstoffen erhebliche Mengen von DNA enthalten sind, dann kann man annehmen, dass diese DNA, genauso wie die mRNA auch, von den Lipid-Nanopartikeln in unsere Körperzellen eingeschleust wird. Und dann kann sie sich da eben lange halten. Solange diese Zellen DNA aufgenommen haben, sich nicht teilen, kann man davon ausgehen, dass die DNA da erhalten bleibt. Und dann kann sie auch kontinuierlich in mRNA umgeschrieben werden. Und dementsprechend, dies könnte zur lang anhaltenden Expression von Spike-Protein im Körper führen. Das würde dann eben die lang anhaltende Nachweisbarkeit von Spike-Protein im Körper erklären. Und je länger das Spike-Protein produziert wird, desto länger wird natürlich auch diese Immunreaktion und diese zerstörerische Entzündung anhalten, die sich gegen das Spike-Protein richtet. Das ist also eine wichtige Konsequenz. Man kann dazu noch kurz anmerken, es werden sich vielleicht einige Spezialisten fragen, es sollte ja eigentlich das Spike-Protein-Gen unter der Kontrolle eines bakteriellen Promoters stehen. Also es sollte nur eine bakterielle RNA-Polymerase in der Lage sein, anhand dieser DNA-Vorlagen auch mRNA zu erzeugen. Es gibt aber eine Arbeit, die zeigt, dass dieser bakterielle Promoter, der sogenannte T7-Promoter, auch in Säugetierzellen funktioniert. Also wir können davon ausgehen, dass das auch in menschlichen Zellen klappt. Also das ist eine Konsequenz. Eine andere Konsequenz ist, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit DNA-Moleküle, die es bis in die Zellkerne von unseren Körperzellen geschafft haben, in die chromosomale DNA unserer Zellen eingebaut werden können. Ja, dieser Effekt wird routinemäßig ausgenutzt bei der Herstellung von sogenannten transgenen Zellen und auch transgenen Tieren. Es reicht aus, das ist im Prinzip ein Schrotschusseffekt, wenn man eine hinreichende Zahl von Zellen in Zellkultur zum Beispiel mit Plasmid-DNA traktiert, unter Bedingungen, die zur Aufnahme der DNA in diese Zellen führen, dann kommt es ganz einfach in einer bestimmten Proportion, in einem bestimmten niedrigen Prozentsatz dieser Zellen dazu, dass die DNA tatsächlich in die DNA unserer Körperzellen eingebaut wird. Man hat aber keine Kontrolle darüber, wo genau das passiert. Das kann irgendwo auf irgendeinem Chromosom passieren. Und das bedeutet, es muss also ein Einschnitt vorgenommen werden in diese chromosomale DNA und auch in die Plasmid-DNA, sollte sie dann immer noch in Ringform vorliegen. Das gilt aber, dafür gibt es Enzyme, die das machen. Und bei der Reparatur dieser Schnitte kann es dazu kommen, dass die Plasmid-DNA oder ein Teil davon in diese Bruchstelle der Chromosomen eingebaut wird. Und da kann natürlich alles Mögliche passieren. Es kann darin resultieren, dass ein Gen an der Bruchstelle einfach kaputt gemacht wird. Ja, es wird einfach ein Stück Unfug in dieses Gen eingebaut. Das Gen wird also nicht mehr funktionieren. Es kann auch dazu führen, dass Gene in der Nachbarschaft der Bruchstelle, die intakt geblieben sind, entweder vermehrt oder vermindert, exprimiert werden. Also es werden mehr oder weniger mRNA-Moleküle und dann eben auch Proteinmoleküle synthetisiert, für die diese Gene kodieren. Und dann hängen eben die funktionellen Effekte davon ab, was genau denn die Funktion dieser Proteine sein soll oder ist in vivo. Und es können durchaus eben Gene sein, die bei der Kontrolle der Zellteilungsrate mitwirken. Und es kann durchaus dazu kommen, dass diese Zellen dann entweder absterben. Das wäre nicht ganz so schlimm, weil die meisten Körperzellen ersetzt werden können, obwohl es natürlich Ausnahmen gibt. Oder aber, dass diese Zellen sich vermehrt vervielfältigen. Ja, und dafür gibt es durchaus biologische Modelle. Leukämien zum Beispiel werden sehr häufig durch sogenannte Chromosomentranslokationen verursacht. Und dabei kommt es eben zu derartigen Effekten. Zum Beispiel die chronische myeloische Leukämie. Das ist ein Bilderbuchbeispiel dafür, wie es durch die Dysregulation eines einzelnen Gens an einer solchen Bruchstelle, die falsch repariert wurde, zu einer Leukämie kommt. Und bei akuten Leukämien ist das auch nicht anders. Da gibt es eine größere Variation von solchen Effekten. Und so etwas, davon muss man ausgehen, wird bei einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch bei den geimpften Personen auftreten können. Ich denke, das wird aufs Ganze gesehen eher selten sein. Also bei den meisten geimpften Leuten wird das nicht passieren. Auf der anderen Seite, da die Zahl der geimpften Personen ja so hoch ist weltweit, muss man doch davon ausgehen, dass es letztlich zu Krebs- und Leukämiefällen kommt, die durch solche DNA-Integrationsereignisse hervorgerufen wurden. Das ist zum Beispiel auch eine häufige Komplikation sogar bei Gentherapien. Ja, zum Beispiel bei der Gentherapien von bestimmten Stoffwechselerkrankungen. Ein sehr gutes Beispiel ist die sogenannte Adenosin-Deaminase-Defizienz. Da ist ein bestimmtes Enzym nicht funktional, das ist inaktiv. Und das führt dazu letztendlich, dass die körpereigenen Lymphozyten ausgerottet werden. Also das spezifische Immunsystem basiert ja ganz überwiegend auf den Lymphozyten. Wenn die ausgerottet werden, dann haben eben diese Kinder, das manifestiert sich schon früh im Kindesalter, die haben effektiv kein spezifisches Immunsystem. Und diese Erkrankung ist sehr schwerwiegend und verläuft normalerweise schon im Kindesalter tödlich. Man kann also bei einer solchen Erkrankung vertreten, dass man mit Gentherapie experimentiert oder sie auch anwendet, obwohl das Risiko von sekundär ausgelösten Leukämien oder Tumoren beträchtlich ist. Und es ist beträchtlich. Ja. Man kann davon ausgehen, dass bei diesen Impfungen das Risiko nicht gleich hoch ist. Auf der anderen Seite wird es auch nicht null sein. Man kann nicht davon ausgehen, dass das Risiko null ist. Man muss erwarten, dass das Risiko messbar ist und sich auch manifestieren wird bei einigen der Geimpften.
Von diesen Vorgängen kann natürlich auch der Fortpflanzungsapparat von Männern wie von Frauen betroffen sein. Was sind theoretisch die Ergebnisse, die daraus entstehen können?
Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Also es kann im Prinzip dieses nicht nur in den sogenannten somatischen Zellen erfolgen. Ja, die somatischen Zellen sind alle Zellen außerhalb der Keimzellen, sondern das kann eben auch in den Keimzellen vorkommen. Also es kann die Eizellen betreffen. Und es kann die Spermatogonien betreffen, die Zellen in den Hoden, die Spermienzellen produzieren. Und man hätte dann eben, so wie man durch solche rekombinanten DNA-Techniken transgene Tiere erzeugen kann, so wird man dann eben auch transgene Menschen haben. Ja, die Frage ist natürlich wieder, wie effektiv ist das, wie häufig wird das vorkommen? Aber man kann diesen Effekt durchaus nicht ausschließen. Was dann die funktionellen Konsequenzen sein werden, das weiß man wiederum auch nicht. Ich meine, wenn es in einer transgenen Eizelle oder Spermienzelle zum Beispiel dazu kommt, dass Spike-Protein exprimiert wird, dann würde ich fast erwarten, dass der daraus entstehende Embryo nicht lebensfähig ist. Da würde ich erwarten, dass ganz früh während der Schwangerschaft, noch bevor die Schwangerschaft überhaupt bemerkt wird, dieser Embryo abstirbt. Ich denke, das wäre der wahrscheinlichste Verlauf. Aber es kann durchaus auch sein, dass das Spike-Protein nicht exprimiert wird, zum Beispiel, weil nur ein Teil von dem Plasmid eingebaut wurde, aber dass durch die Integration dieses Fragmentes von DNA es eben auch zur Dysregulation von Genen kommt. Und es kann dann alles Mögliche passieren. Ich meine, es könnten, was weiß ich, Fehlbildungen auftreten oder es könnte eine erhöhte Krebsneigung auftreten oder was auch immer. Da sind, wie gesagt, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, weil eben diese Effekte im Prinzip im Schrotschussverfahren passieren. Das kann irgendwo im Genom passieren und das Genom kodiert für alle Funktionen, alle Lebensfunktionen der Zelle, also können im Prinzip alle Lebensfunktionen der Zelle auf irgendeine Weise geschädigt werden.
Wenn man das alles anlässt, abgesehen von all dem, was wir bis jetzt schon gehört haben, jetzt auch noch ein Anteil von schätzungsweise bis zu einem Viertel von schädlicher DNA in den Impfstoff. Je nach Charge, die untersucht worden ist, wo derartige Konsequenzen hat. Ich meine, das ist Wissenschaft direkt aus der Hölle.
Ja, dem kann ich nicht widersprechen, etwa nichts hinzufügen, das stimmt.
Der Michael Palmer sagt, dass es die weit verbreitete Idee gibt, dass sich die Wissenschaft von der Religion hat müssen befreien, um sich in voller Blüte zu entwickeln. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil passiert. Die Wissenschaft befindet sich gleichzeitig mit der Religion im Niedergang. Sie hat ihren moralischen Kompass verloren und dazu auch ihre unbedingte Verpflichtung zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Dass das Versehen sind, Pannen, Unvorsichtigkeiten, Unfälle, das schließt der Michael Palmer aus. Er ist vielmehr schockiert.
Nee, es kann kein Versehen sein. Ich meine, natürlich können immer Irrtümer passieren. Es können inkompetente Leute in der Fabrik arbeiten oder die können sich betrunken haben. Aber dafür gibt es ja auch Qualitätskontrolle. Ich meine, man wird ja keine Arzneimittel oder Impfstoffcharge einfach auf die Welt loslassen, ohne vorher eine Qualitätskontrolle durchgeführt zu haben. Und da gibt es im Prinzip Sicherung gegen solche Irrtümer. Ich meine, es werden jetzt Chargen aus dem Verkehr gezogen oder eben gar nicht erst in den Verkehr gebracht, bei denen man solche Fehler findet. Und hier hat offenbar niemand überhaupt geguckt. Zum Beispiel dieser erste Versuch wäre jetzt wirklich sehr einfach, als Qualitätskontrolle durchzuführen. Einfach die Lipide aufzulösen mit ein bisschen Alkohol und dann die isolierten Nukleinsäuren mit ein paar Bakterienzellen zusammenzubringen und zu schauen, ob das im Wachstum von Kolonien auf einer Agarplatte resultiert. Ja, dieses Experiment dauert ungefähr eine halbe Stunde und kostet ungefähr 50 Pfennig, abgesehen von der Arbeitszeit. Offenbar ist das nicht gemacht worden. Das wäre eine wirklich sehr, sehr einfache Kontrolle, um zumindest ein grobes Versagen des Produktionsprozesses auszuschließen. Warum wird das denn nicht gemacht? Und es gibt natürlich bessere Verfahren, mit denen man eben genauere Resultate erhalten kann. Aber schon dieser sehr einfache Versuch hätte ausgereicht, um diese schwer kontaminierten Impfstoffchargen eben nicht erst in Verkehr geraten zu lassen, nicht in Verkehr zu bringen. Das kann man wirklich nicht als Versehen durchgehen lassen. Das ist systematisch, das hat System. Und in der Tat ist es so, dass die Wissenschaft sich hier untergeordnet hat. Die Wissenschaft hat sich hier zum Diener einer wirklich kriminellen Agenda gemacht. Und das ist letztlich keine wissenschaftliche Frage mehr, das ist eine ethische Frage. Ja, wodurch hat die Wissenschaft so schweren Schaden genommen, dass Leute ohne jeden moralischen Kompass dabei mitspielen, die Wissenschaft zum Werkzeug einer Agenda zu machen, welche wirklich sich nur darauf richten kann, die Bevölkerung systematisch zu täuschen und zu vergiften, in die Irre zu führen und zu vergiften. Ich meine, die Wissenschaft erfüllt ja beide Rollen hier. Ich meine, sie drückt immer noch diesen Produkten ihr Siegel auf. Ja, ich meine, die Leute glauben an die Wissenschaft und sie glauben an die Integrität und die Kompetenz von Wissenschaftlern. Und hier haben wir es mit Wissenschaftlern zu tun, die offenbar keinerlei Integrität mehr haben und trotzdem immer noch im weißen Kittel den guten Wissenschaftler und den guten Doktor spielen, um die Leute dazu zu bringen, bei dieser Agenda keinen Verdacht zu schöpfen und sich dann brav mit diesen Giften injizieren zu lassen. Das ist aber letztlich wirklich eine gesellschaftliche Frage. Und ich meine, sie hält uns allen, nicht nur die Wissenschaftler, sie hält uns allen den Spiegel vor. Wir können hierbei wirklich lernen, wie weit wir es haben kommen lassen. Wie weit wir den moralischen Verfall nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Erziehung, der Medien und so weiter haben kommen lassen, dass alle bei dieser Agenda mitmachen, dass wirklich nur wenige sich zur Wehr setzen und Ostenreiter beim Namen nennen. Es ist für mich als Wissenschaftler tatsächlich auch schockierend, muss ich sagen. Bis zu dieser Covid-Affäre habe ich nicht verstanden, wie tief die Krise wirklich geht, welches Ausmaß sie erreicht hat. Ich meine, es gab schon genügend andere Hinweise, aber ich habe aus diesen Hinweisen nicht verstanden, wie allgemein und wie tiefgehend diese Krise ist.
Je länger die Wissenschaft die Impfstoffe untersucht, desto mehr entsteht der Eindruck, dass es bei der Entwicklung die Absicht war, maximalen Schaden anzurichten.
Ja, ich denke, dass diese Schlussfolgerung unausweichlich ist. Ich meine, wir sehen es hier bei der Herstellung dieser Vakzine, die offensichtlich nicht irgendwelchen Qualitätskontrollen unterliegt, wo einfach totales Gift an allen Kontrollen vorbei geschleust wird. Kontrollen werden einfach gar nicht erst durchgeführt. Und es werden dann eben Chargen in Umlauf gebracht, bei denen die Kontamination mit potenziell giftiger DNA den Grenzwert um das Tausendfache überschreitet. Das spricht ja an sich schon eine deutliche Sprache. Man kann andere Beispiele finden, zum Beispiel die Tatsache, dass bei den mRNA-Impfstoffen designbedingt vorbestehende Immunität die Nebenwirkungen schwerwiegender machen wird. Ja, also wenn Sie schon Immunität haben, zum Beispiel aufgrund einer vorausgegangenen Infektion mit Covid, dann werden Sie im Zweifelsfall schwere Reaktionen auf eine Impfung entwickeln, als wenn Sie noch gar keine Immunität haben. Man hätte also, bevor man Leute impft, in jedem Einzelfall auf schon bestehende Immunität testen müssen. Die Leute, die schon Covid gehabt haben, werden ja sowieso von einer Impfung nicht profitieren können. Natürliche Immunität ist immer mindestens genauso gut wie eine Impfung, in den allermeisten Fällen deutlich besser. Und hier ist das auch so. Bei Covid wissen wir inzwischen auch, dass natürliche Impfung sehr viel besser schützt als jede Impfung. Man hätte also zur Vermeidung von Schäden alle Leute mit vorbestehender Immunität von der Impfung ausnehmen sollen. Das genaue Gegenteil ist erfolgt. Die bestehende Immunität war in keinem Fall ausreichender Grund. Oder ich weiß nicht, es gab vielleicht ein paar Jurisdiktionen, in denen man eine Ausnahme gemacht hat. In allermeisten Fällen, in allermeisten Ländern und Provinzen und so weiter, gab es keinerlei Ausnahmen für Leute mit schon bestehender natürlicher Immunität. Das ist ein anderes Beispiel dafür, dass man anscheinend wirklich ganz gezielt den Schaden maximiert hat. Noch ein Beispiel, die ganze beschleunigte Entwicklung dieser Impfstoffe, die einfach für das Testen von Sicherheit und Effektivität überhaupt gar keine Zeit gelassen hat. Und das eben noch in Verbindung mit dem Einsatz dieser experimentellen Techniken. Man hätte ja zumindest auf konventionelle Impfstofftechnik setzen können, so wie das China gemacht hat zum Beispiel. Die haben ihr eigenes Sinovac entwickelt. Das Produkt heißt CoronaVac. Das ist im Grunde ein ganz konventioneller Impfstoff. Man lässt also in dem Fall einfach das Virus sich in Zellkulturen vermehren. Dann wird es ein bisschen gereinigt und durch chemische Behandlung inaktiviert. Und dann wird das eben als Impfstoff verwendet. Und so ähnlich funktioniert zum Beispiel auch der Kinderlähmungsimpfstoff, der zurzeit weltweit eingesetzt wird. Das ist auch ein inaktivierter Virusimpfstoff. Und es zeigt sich, dass dieses CoronaVac, dieser inaktivierte Virusimpfstoff, deutlich weniger schwerwiegende Nebenwirkungen produziert als die mRNA-Impfstoffe oder auch die Adenovirus-Impfstoffe, die im Westen eingesetzt werden. Es gibt Nebenwirkungen auch bei dem CoronaVac. Zum Beispiel gab es einige Fälle von Guillain-Barré-Syndrom, also das ist eine Entzündung der peripheren Nerven, Polyneuropathie, die allerdings in vielen Fällen reversibel ist. Es kann auch tödlich ausgehen, es kann auch irreversible Lähmungen hervorrufen zum Beispiel. Aber diese Fälle sind sehr viel seltener und auch mehr punktuell. Ich meine, bei den kinetischen Impfstoffen gab es eine ganze Bandbreite von Erkrankungen, Gerinnungen und autoimmunartigen Erkrankungen von allen möglichen Organsystemen. Das ist bei diesem CoronaVac doch deutlich weniger der Fall.
Das ganze Vorgehen mutet fast ein bisschen an wie Gott spielen. Es ist grössenwahnsinnig. Und wir müssen alles machen, dass das nicht weitertrieben wird. Was können wir also am besten machen?
Ja, also die, die geimpft sind, die sollten möglichst keine weiteren Impfungen sich geben lassen. Gerade jetzt gestern las ich, dass angeblich alle Geimpften 25 Jahre ihrer Lebenserwartung verlieren sollen. Ich denke, dafür gibt es keinerlei Evidenz. Ich denke, es gibt keinen Grund zur Panikmache. Ich denke, dass die Leute, die für einige Zeit ihre Impfung ohne schwerwiegende Symptome überstanden haben, dass die doch eine gute Aussicht haben, auch gesund zu bleiben. Aber sie sollten sich nach Möglichkeit keine weiteren Impfungen verabreichen lassen. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit jemand, der geraucht hat oder der getrunken hat und es geschafft hat, sich zu entwöhnen. ein gewisses Restrisiko bleibt für Erkrankungen, auch für die Zukunft. Die ergeben sich dann eben aus den langfristigen Wirkungen von Rauchen und Trinken. Auf der anderen Seite, es ist nie zu spät aufzuhören und man kann durchaus erwarten, dass eine große Anzahl von geheilten Rauchern und Trinkern eben dann doch noch eine ganz gute Zukunft haben. Ich denke, hier bei diesen Impfungen kann man das ähnlich sehen. Also man sollte wirklich nicht über Bord gehen und in Panik verfallen. Man sollte auch nicht seine geimpften Verwandten in Panik versetzen. Das sollte man nicht tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass in einigen Fällen eben doch schwerwiegende Erkrankungen schon aufgetreten sind oder auch möglicherweise in der Zukunft noch auftreten können. Das wird sich dann eben nicht mehr verhindern lassen. Ansonsten, ich muss sagen, ich finde das in meiner eigenen Familie auch schwierig. Ich finde, es ist sehr schwer für mich, mir überhaupt Gehör zu verschaffen in meiner eigenen Familie. Ich weiß nicht, wie man dieses Problem überwindet. Also da wäre ich für Anregungen und Ideen aus dem Publikum durchaus dankbar. Ich weiß nicht, wie man an Leute rankommt, die beschlossen haben, einen einfach in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abzuschieben und einfach sich weigern zuzuhören. Ich denke, es gibt manche Leute, bei denen es sehr, sehr schwer sein wird, auch in Zukunft an die heranzukommen. Ich weiß nicht, auf welche Art und Weise diese Blockade durchbrochen werden kann.
Vor allem ist es auch wichtig zu wissen, dass man nicht nur sich selber vor weiteren Impfungen schützen muss, sondern auch seine Kinder. Denn es sollen alle Impfstoffe auf mRNA-Basis produziert werden in Zukunft.
Wenn das tatsächlich dazu kommt, dann kann man nur noch sagen, dass man auf gar keinen Fall seine Kinder mit solchen mRNA-Impfstoffen traktieren lassen sollte. Egal wie viel Angst sie haben vor der betreffenden Infektionskrankheit, man kann fast alle Infektionen behandeln. Und das natürliche Immunsystem, wenn man es denn lässt, kann auch mit den meisten Infektionen ganz gut fertig werden. Besonders wenn man sich gut ernährt, an die frische Luft geht, sich seinen Sonnenschein abholt, dann hat man doch eine sehr gute natürliche Resistenz. Und diese mRNA-Impfstoffe, die werden alle genauso schädlich sein, wie das bei den Covid-mRNA-Impfstoffen schon zu beobachten war. Also keiner der zukünftigen mRNA-Impfstoffe gegen Masern, gegen Röteln, gegen was weiß ich, wird besser sein, effektiver sein, sicherer sein als diese Impfstoffe gegen Covid. Das ist alles Gift. Es wird alles Gift sein und man muss unbedingt seine Kinder davor beschützen.
Wissenschaftler, die sich ein Herz fassen und aktiv mithelfen, die zerstörerischen Vorgänge zu stoppen, wo mit den mRNA-Impfstoffen in Gang gesetzt worden sind, finden bei Aletheia eine bereits sehr grosse Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich der evidenzbasierten Medizin zuwenden. Das war es vom vierten Podcast zu den Covid-19-Impfungen. Teilen Sie die Informationen im Freundes-, Arbeits- und Bekanntenkreis. Wenn Sie Z-Media möchten unterstützen, dass wir wachsen und noch mehr ehrlicher Journalismus entsteht, finden Sie alle Informationen in der Rubrik «Die Spenden». Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Auf Wiederhören!